Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Denn heute ist wieder mal ein Interview dran. Ich begrüße Dr. Till Neunhöfer. Hallo Till.
Ja, guten Morgen Silvia. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
Wunderbar. Bitte stell dich doch unseren Zuhörern mal kurz vor.
Ja, du hast schon gesagt, mein Name ist Dr. Till Neunhöfer. Ich arbeite als Coach und Trainer für Führungskräfte und für Coaching. Von Haus aus bin ich tatsächlich Physiker, habe also über ein Grundlagenexperiment am geografischen Südpol promoviert, dann 12 Jahre lang in der Telekommunikationsindustrie in verschiedenen Führungsrollen gearbeitet. In der Elternzeit von unserem dritten Kind habe ich mich dann angefangen, mit Mediation zu beschäftigen. Und die Prinzipien und Ideen der Mediation haben mich so angefixt, dass ich das nochmal studiert habe. Und in dem Studium muss man eine Masterarbeit schreiben. Und ich habe dann geschrieben über die Parallelen zwischen zwei Verfahren, die konstruktiv mit Konflikten umgehen können. Mediation auf der einen Seite und die japanische Kampfkunst Aikido auf der anderen Seite, die ich seit vielen Jahren praktiziere und unterrichte. Und über die Parallelen bin ich dann letztendlich in die Selbstständigkeit gestartet, um sowohl den kognitiven als auch den verkörperten Ansatz zu liefern, um konstruktiv mit herausfordernden Situationen umzugehen.
Wow, das finde ich ja total krass, dass du Mediation studiert hast. Also meine Mediationsausbildung war eine reine Ausbildung. Die habe ich vor fast 20 Jahren gemacht und da ging es dann, glaube ich, über 9 Monate oder ein Jahr oder 1,5 Jahre. Wir haben uns dann immer alle paar Monate getroffen und da gab es dann immer, glaube ich, 3 Tage oder sowas. Und du hast das richtig studiert.
Naja, so ein berufsbegleitender Studiengang an der Fernuni ist das gewesen. Da trifft man sich dann auch alle paar Monate und zusätzlich hat man dann halt mehr die akademische Seite mit dabei. Das heißt, man hat Studienbriefe zu lesen, Hausarbeiten zu schreiben und am Ende macht man eine Prüfung und schreibt eben diese dicke Masterarbeit.
Okay, wobei ich ja immer dachte, Mediation ist mehr so eine brotlose Kunst. Die meisten, die Geld verdienen, machen dann Ausbildungsgänge für Mediatoren.
Wenn du in die PwC, PricewaterhouseCoopers-Studien, reinschaust, ist es tatsächlich so, dass viele Menschen sagen, dass sie Mediation als ein hervorragendes Mittel kennen, um Konfliktlösungen anzugehen. Aber wenn man sie dann fragt, was sie tatsächlich tun, dann ist die Nummer 1 verhandeln und die Nummer 2 klagen und die Mediation ist dann erst irgendwie auf Platz 5. Das ändert sich so langsam. Gleichzeitig ist mein Schwerpunkt auch gar nicht die Mediation per se, sondern mir geht es vielmehr darum, die Konzepte der Mediation mit den Konzepten des Aikido und des Coachings zu verbinden, um eine Haltung zu entwickeln, mit der man mit herausfordernden Situationen gut umgehen kann. Das heißt, ich arbeite selber ganz wenig als Mediator, mache aber durchaus einseitige Konfliktberatung mit Menschen, die mit herausfordernden Situationen oder konfliktären Situationen umgehen wollen.
Sehr, sehr cool. Da auf das Aikido kommen wir gleich nochmal und auf dein Konzept, weil mich das natürlich auch brennend interessiert. Zuvor würde ich aber gerne von dir wissen wollen, ob du überhaupt schon mal was mit der internen Revision zu tun hattest.
In der Tat ist es so, dass ich mit expliziter interner Revision noch keine Berührungspunkte hatte. Gleichzeitig ist es so, dass in meiner Tätigkeit als Coach von Führungskräften und als Trainer und Führungskräfteentwickler die Themen der internen Revision, nämlich Dinge zu kontrollieren und Dinge zu prüfen und Dinge aus einer anderen Sichtweise nochmal anzuschauen, also mit inhaltlichen Konzepten davon habe ich jede Menge zu tun, wenn auch bisher noch nicht mit Menschen, die formal diese Rolle bekleiden.
Okay, beim Aikido hast du ja jetzt mal deinen Gürtelgrad gar nicht genannt. Der ist, glaube ich, relativ hoch, oder? Also Minimum schwarz sowieso.
Genau, man spricht ja in der Kampfkunst von Dan-Graduierungen, von schwarzen Gürteln und ich trage den 4. Dan in Aikido.
Wie lange muss man da ungefähr Aikido gemacht haben, dass man da hinkommt, wenn man regelmäßig trainiert?
Also ich habe 1998 angefangen, bin also jetzt 26 Jahre mit dabei und den 4. Dan habe ich seit 2019. Und ja, dann hängt so ein bisschen von Verbänden und persönlichen Ausrichtungen ab, wie lange man dafür wirklich braucht. Und gleichzeitig, irgendwie hat man bei jedem Dan, wie bei vielen anderen Dingen auch, halt das Gefühl, da stehe ich jetzt gerade. Ja, ich habe schon was gelernt, aber da gibt es auch noch eine ganze Menge zu lernen.
Das heißt, du arbeitest am 5. Dan?
Ja, also ab dem 5. Dan wird er sowieso verliehen. Das heißt, ich arbeite eigentlich weiter an mir. Das heißt, ich habe auch das Gefühl, dass ich für mich noch einen Weg zu gehen habe in meiner eigenen Entwicklung. Letztendlich ist Aikido, Do steht ja für den Weg, im Japanischen einfach auch eine Wegekunst. Das heißt, mit den Augen auf den fünften Dan oder mit den Augen auf der nächsten Prüfung unterwegs zu sein, lange nicht so spannend, wie auf die Matte zu gehen und sich zu fragen, was möchte ich denn heute lernen? Was möchte ich heute erkennen? Womit möchte ich mich heute beschäftigen?
Das ist fast wie in der internen Revision. Das muss ich sagen. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch nie so viel gelernt, wie in diesen herausfordernden Situationen, in denen ich in der internen Revision stand. So als junge Frau gehe ich da hin und sage, hallo Herr Bereichsleiter, der, keine Ahnung, irgendwie Mitte 50 war, hier bin ich, hätte mal ein paar Fragen an Sie. Boah, der hat sich nicht mal mit mir getroffen, weil der hierarchische Abstand so weit war. Also da waren, glaube ich, 3 Stufen dazwischen. Da musste ich erst mal mit meinem Chef da antanzen, dass er gesagt, hallo hier, da war der Abstand dann nicht ganz so hoch. Das ist Frau Puhani, bitte beantworten Sie Ihre Fragen. Und diese Gespräche, wenn mein Chef daneben saß und ich die Fragen gestellt habe, oder er war eigentlich nur gar nicht im Raum und ich habe genau die gleichen Fragen gestellt, vollkommen andere Antworten bekommen. Das waren so Herausforderungen, die ich hatte. Und da erstmal damit klarzukommen, also im Kopf auch klarzukommen, das ist aber komisch hier, das ist schon eine große Herausforderung gewesen. Und deswegen glaube ich auch dieses Thema, woran kann ich arbeiten oder was will ich als nächstes lernen oder wie möchte ich in der Situation jetzt noch besser damit umgehen? Das ist echt herausfordernd. Und dadurch, dass sich die Welt ändert, ist es ja sowieso immer wieder neu und immer wieder anders und immer wieder eine neue Herausforderung in der Begegnung.
Ja, aus der Hypnosystemik wissen wir ja, Bedeutung wird gegeben. Das heißt, die gleichen Fragen, die von der internen Revision an diesen Bereichsleiter gestellt werden, die aus der Sichtweise der internen Revision die Zielsetzung haben, das Unternehmen qualitativ voranzubringen, werden von dem Bereichsleiter mit einer unterschiedlichen Bedeutung belegt. Wenn da jemand auf seinem gleichen Rang unterwegs ist, dann ist es was, wo er sagt, dem gegenüber bin ich Rechenschaft schuldig, das ist okay. Und wenn, soweit zumindest meine Interpretation, wenn er jemanden von der weiter unterliegenden Rangstufe solche kritischen Fragen bekommen kann, dann entspricht es wahrscheinlich für ihn einer Bedeutung, dass an seiner Autorität gekratzt wird und dass seine Position unterlaufen werden soll. Und der spannende Punkt ist, wie man die Aufmerksamkeit dann wieder dahin bekommt, dass es gar nicht darum geht, sein Ansehen zu verringern mit den Fragen, sondern mit ihm zusammen die Qualität zu erhöhen.
Ja, gerade dieses mit ihm zusammen, das ist, glaube ich, der große Punkt. Also es ist schon so, dass wir über die Statuten und Regularien offiziell auf dem Papier die Macht haben, dass uns jeder antworten muss, egal wer es ist. Nur das eine ist natürlich das, was auf dem Papier steht und das andere ist halt das gelebte Leben, wie Gunter Schmidt dazu immer sagt. Und das kann noch mal ein bisschen unterschiedlich sein. Ja, Aufmerksamkeit lenken. Macht man das im Aikido auch so?
Im Aikido ist es in der Tat wichtig, eine Multifokus-Strategie zu fahren. Also vielleicht sage ich einfach mal 2 Sätze zum Aikido selbst, um da einen Rahmen dafür zu schaffen. Aikido ist eine Kampfkunst, die im letzten Jahrhundert entwickelt worden ist in Japan. Und aus dem Narrativ heraus zu erkennen, dass Konflikte nicht gewonnen werden können. Also gerade während des Zweiten Weltkriegs war das dann eine Beobachtung, dass selbst wenn es einen Gewinner und einen Verlierer an irgendeiner Stelle gibt, doch eigentlich eher alle Verlierer sind. Und die Idee und die Motivation hinter dem Aikido-Ansatz ist auch aggressive, konfliktäre und konfrontative Situationen in ein Ergebnis zu überführen, in dem keinem was passiert ist. In vielen Kampfkünsten ist es ja eher so, dass man den Angreifer, wenn man einen hat, versucht zu, wie sagt man, incapacitaten, also dafür zu sorgen, dass er nicht mehr angreifen kann, indem man irgendwie kaputt macht. Im Aikido versucht man einen Schritt weiter zu denken und zu sagen, wenn ich jemandem wehtue, kommt ja doch nur der große Bruder zurück oder der Rest der Familie und der Konflikt eskaliert weiter. Geübt wird Aikido dann so, dass man einen Angreifer und einen Verteidiger in der Rollenarbeit hat. Und die Kernidee ist diejenige, dass der Angreifer den Job hat, so viel Stress im Verteidiger zu erzeugen, dass der an irgendeiner Stelle angespannt wird und kontrahiert, dass die Muskulatur zugeht. Und der Job des Verteidigers ist dann zuallererst in sich zu merken, dass das passiert ist, dass also Kontraktion stattgefunden hat, Anspannung, und dann diese Anspannung losgelassen wird, bevor so eine weiche, fließende Bewegung stattfinden kann, die dann in einem Wurf oder in einem Haltegriff endet, in dem keiner verletzt wird. Das heißt, um auf diese Aufmerksamkeitsfokusfrage zurückzukommen, ich brauche sowohl eine Aufmerksamkeitsfokussierung auf den Angriff, also in der Welt draußen muss ich mitbekommen, was passiert, als auch eine Aufmerksamkeitsfokussierung auf mein Inneres, damit ich merke, wo in mir ich denn in diese Anspannung reingegangen bin. Diese zumindest mal Duo- oder Multifokus-Strategie, die muss man halt üben. Weil die typische Reaktion, wenn mich einer angreift, ist, dass ich eng und fest werde und in den Dagegen-Modus wechsle. Das heißt, ich muss zuerst in mir die Transformation herbeiführen von Gegenmodus in mich schützen und Miteinander-Modus zu gehen. Und der erfordert diese innere Haltung, die da permanent erarbeitet und trainiert wird.
Okay, das finde ich total interessant, weil als ich angefangen habe in der internen Revision, da war es so, dass ich mir natürlich meinen Fragenkatalog vorbereitet hatte. Ja, da hatte ich so 10 oder 20 Fragen, je nachdem. Und dann ging ich da so in ein Gespräch. Und ja, wie es halt dann immer so ist, spätestens nach Frage 2, 3 oder 5 ging dieses Gespräch in eine vollkommen andere Richtung, als ich antizipiert hatte. Und dann ging es in mir ab. Oh Gott, was frage ich jetzt? Was frage ich jetzt? Was frage ich jetzt? Und mir fällt nichts mehr ein und war und wovon erzählt er jetzt und so weiter. Und da habe ich tatsächlich gemerkt, dass ich am Anfang war ich so mit mir selber beschäftigt, dass ich überhaupt nicht mehr mitbekommen habe, was der andere genau gesagt hat. Also ich konnte diese beiden Ebenen, was passiert in mir und helle Panik und dem anderen, dem Gesprächspartner, der mir da irgendwie was erläutern wollte, das habe ich überhaupt nicht zusammenbekommen. Das war für mich am Anfang die größte Herausforderung, selber überhaupt mich so zu steuern oder im Griff zu haben. Oder ja, Griff zu haben ist wahrscheinlich dann wieder viel zu hart, aber mit mir so umgehen zu können, dass ich überhaupt mitbekommen habe, was da genau gesagt wurde. Und dann auch so entspannt zu sein, dass der kreative Raum für sich geöffnet hat, dass mir die nächste Frage eingefallen ist. Und das hatte genau, und genau das habe ich zum Beispiel bei mir in der Mediationsausbildung gelernt. So, das, was weiß ich, da entwickelt sich ja dann irgendwie so ein Streit. Du sollst dann als Mediator, als Mediatorin dazwischen gehen. Und ich dachte immer, Gott, Hilfe, mir fällt nichts ein. Was sage ich denn jetzt oder wie mache ich das denn jetzt? Und irgendwann gab es da so eine Schlüsselsituation und dann hat der Ausbilder gemeint, vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, wenn einem nichts einfällt. Vielleicht ist Klappe halten genau das Beste an diesem Punkt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das wahr sein könnte, dann brauche ich mich ja gar nicht unter Stress setzen. Und das hat die ganze Sache so entspannt, dass dann der Rest auch viel einfacher ging.
Ja, aber so viele Anknüpfungspunkte in dem, was du sagst. Ich möchte vielleicht zuerst darauf eingehen, wie du gerade davon berichtet hast, dass diese Anspannung, in der dein System gegangen ist, dir den Zugang zu deinen komplexen Fähigkeiten abgeschaltet hat.
Ja.
Und dieses Zustandsthema ist für mich eine der zentralen Arbeitsgrundlagen. Wenn mein System in Anspannung ist, wir sprechen da gerne von einem Crash-Zustand, wenn ich in körperlich kontrahierter, mich isoliert fühlender, in dauernder Bewertung gefangener Haltung bin, dann reduziert sich der Zugang zu den komplexen Fähigkeiten. Ja, Bezug zur Polyvagaltheorie, wo dann ein anderer Teil des Vagusnervs aktiv wird. Und wenn ich in sozialer Interaktion meine Probleme nicht mehr lösen kann, dann schaltet das System um auf simple Aktionen wie Kämpfen oder Flüchten. Und wenn das auch nicht mehr hilft und mein Lebensbedrohungsmechanismus zuschlägt, dann gehe ich in den Reptilienmodus von Todstellen. Das heißt, wenn ich Zugang haben möchte zu solchen komplexen Fähigkeiten wie jemandem zuhören oder den Raum halten, sodass eine neue gute Frage entstehen kann, dann ist ein guter innerer Zustand die erste Bürgerpflicht. Zudem ist es so, wir wissen schon von den alten Griechen, wo Archilochos gesagt hat, In der Hitze des Gefechts wachsen wir nicht über uns hinaus, sondern in der Hitze des Gefechts fallen wir zurück auf unser Level von Training. Und es ist genau korreliert mit dieser Zustandsarbeit. Alle Mechanismen, die ich automatisiert habe, auf die habe ich auch unter Druck Zugriff, weil sie halt nicht komplex sind, weil sie nicht dieses komplexe Denken erfordern. Wenn ich zum Beispiel coache und werde in eine Situation gesteckt, in der ich feststelle, Mist, vorsichtig zu sagen, das überfordert mich gerade. Also sei es, dass ich einen schlechten Tag hatte für einen Moment, deshalb meine innere Mitte verloren habe. Was ich mache, ist wirklich mit der Vorstellung des Kappens meiner Verbindung zu meinem Klienten ganz alleine zu mir zu gehen und einen Moment lang Zustandsarbeit zu machen. Tiefer atmen, gerader da sitzen, aufrechter in die eigene Haltung hineingehen. Und ich gönne mir im Inneren den Raum wieder zu erzeugen, den ich um mich erzeugen möchte. Und erst wenn ich wieder bei mir bin, baue ich die Verbindung zu meinem Klienten wieder auf, weil ich dann auch in der Lage bin, sowohl meinen Zustand zu halten, als auch in den Zuhörmodus zu gehen. Und das gehört geübt, weil ich habe in der Coaching-Session ja gerne eine halbe Stunde Zeit, um wieder zu mir zu kommen, sagen, Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Waldspaziergang machen, bevor ich mir deine nächste Aussage anhören kann. Sondern, gegebenenfalls holt man sich ein Glas Wasser oder sagt, ich muss mal kurz auf die Toilette, wenn es ganz schlimm ist. Aber gleichzeitig zu üben, den eigenen Zustand wiederherzustellen, ist extrem wichtig, sodass man halt nachher in 2 Zehntelsekunden, 3 Zehntelsekunden mit einmal tief ausatmen wieder bei sich ist.
Da hat mein Ausbilder dazu immer gesagt, Hauptsache dem Mediator geht's gut.
Genau.
Den kennst du, den Spruch, oder?
Ja, also ich kenne die Variante auch von zwischen dem Rücken des Mediators und der Rückenlehne des Stuhls des Mediators oder der Mediatorin darf kein Abstand sein. Weil wenn man so angespannt nach vorne da sitzt, dann ist es so ein Indikator dafür, dass es einem nicht gut genug geht, um den Raum zu halten. Und das gilt ja für Mediation genauso wie fürs Coaching. Mein Klient hat das absolute Recht, dass es mir super geht.
Okay, jetzt habe ich dich aber wieder von dem ganzen Aikido-Prinzipien wahrscheinlich weggebracht. Was gibt's denn noch für Prinzipien beim Aikido?
Ich habe ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, wie geübt wird im Aikido. Geübt wird, dass der Angreifer einen Stressreiz ausübt. Typischerweise greift man im Aikido da ans Handgelenk. Das kommt so aus der Schwertkunst. Wenn jemand mein Handgelenk festhält, kann mein Schwert nicht mehr ziehen. Das ist so die Historie davon. Und wenn ich mich fokussiere auf dieses Festgehaltensein, dann erhöht sich meine innere Anspannung und ich bin auch festgehalten. Und der Job ist es, den inneren Zustand wieder in dieses durchlässige Erleben von Freiheit zu überführen, um dann auch tatsächlich frei und weich bewegen zu können. Damit ist die Kernarbeit im Aikido auf eine gewisse Art und Weise auch immer, Therapie könnte man fast sagen, weil wir wissen ja, dass unsere inneren Konflikte alle verkörpert, abgespeichert werden. Und zwar eher durch eine Kontraktion als durch andere Repräsentationen. Das heißt, es kann einem immer wieder passieren, dass man auf der Matte feststellt, da ist was angegangen in mir, gerade durch diese Art von Angriff, wo es in mir am Arbeiten ist. Im körperlichen Kampfkunstkontext hat man da keine Zeit, kognitiv dran zu arbeiten. Da gibt es wirklich nur den schnellen körperlichen Weg zu suchen, da wieder weicher zu werden. Die Idee ist also diejenige, sich selbst dabei zu beobachten, wo man eng wird, und das wieder zu öffnen, sodass man ein Prinzip des Nichtwiderstands, des Non-Resistance, ich suche noch nach einer passenden Übersetzung, Unwiderstand ist vielleicht auch ein schönes Wort dafür, weil da ja auch dieses Unwiderstehlich mit durchkommt. Und das bedeutet, eine Alternative zu geben zu dagegen und abhauen. Ja? Ein Problem, gegen das ich kämpfe, wird ja typischerweise stärker.
Ja.
Ja, wenn ich dagegen drücke, organisiert sich mein ganzes inneres System so, dass ich auch gut gedrückt werden kann. Ich verwende ja gern so eine Übung, bei der man auf beiden Beinen auf dem Boden steht und aufrecht dasteht und der Partner ganz sanft anfängt, an der Schulter zur Seite zu schieben. Wenn ich mich jetzt auf die Schulter konzentriere und auf die Stelle, wo ich von meinem Partner geschoben werde, spannt sich mein Körper an und ich bin nachher wie so ein Brett, ein fester Gegenstand, der einfach umgeschoben werden kann, wenn mein Partner an der Schulter dann ein bisschen mehr schiebt. Die Alternative dazu ist, mit der Aufmerksamkeit in das eigene Zentrum zu gehen, sich was vorzustellen, wie einen Baum oder den Eiffelturm, irgendwas tief Verwurzeltes, sehr Gerades und Unverrückbares und nochmal den Partner aufzufordern, an der Schulter zu schieben. Und was man dann erleben kann, ist, dass das ganze Körpersystem sich selbst so organisiert, als wäre es unverschiebbar. Das architektonische Prinzip dahinter ist Tensegrity, bei der alle festen Bauteile, die man im Körper hat, nur auf Druck belastet werden, also die Knochen werden gedrückt und alle Bänder und Faszien werden auf Zug belastet. Das ist ein sehr stabiles Architekturprinzip, das dadurch aktiviert wird. Und was die Leute erleben, ist, dass sie 10-mal mehr stabiler sind, wenn sie mit ihrer Aufmerksamkeit halt nicht im Dagegen sind, sondern sich so organisieren, dass die Kraft, die reinkommt, durch den Körper in den Boden fließt und sie einfach stabil stehen bleiben können. Diesen Zustand, der geht genau dann verloren auf der Matte, wenn mich einer angreift und ich irgendwo diese Kontraktion erzeuge. Das heißt, im Kampfkunstkontext ist es so, dass sobald ich jemanden dazu bringe, dass der angespannt wird, dann habe ich einen hohen Vorteil, in dem Kampf mich zu behaupten, in dem Kampf derjenige zu sein, der sagt, wo es lang geht. Wohingegen, wenn es mir gelingt, weich und durchlässig zu bleiben, dann ist es für meinen Angreifer viel schwieriger, Kontrolle über mich zu bekommen, wenn nicht sogar unmöglich.
Das ist jetzt auch wieder sehr interessant, weil ich da natürlich jetzt wieder die Parallelen zur internen Revision sehe. Und da gibt es so Sachen, dass manche Revisionspartner, auf die wir zugehen, als erstes angreifen. So nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung und dann erstmal gucken, wie triggere ich jetzt den Revisor? Wie bringe ich den zur, also in deinem Sinne jetzt Anspannung oder wie kann ich den herausfordern? Also das kann irgendwie was sein, was wollen Sie jetzt von mir? Oder ich habe jetzt aber keine Zeit oder Dinge kommen nicht oder alles, was möglich ist. Also jung, alt, Frau, Mann, alles, was du dir vorstellen kannst, blöden Spruch erstmal raushauen, um zu sehen, wie reagiert der Revisor und ist er irgendwie angefasst oder nicht. Also ein Schlüsselerlebnis, das ich hatte, da war eine Kollegin, die ich anrufen sollte oder mit der, keine Ahnung, da sollte ich irgendwie ein Prüfungsgespräch führen und dann haben die anderen gesagt, oh, pass auf, das ist eine ganz, ganz schwierige. So, und da habe ich gedacht, naja gut, schauen wir mal. Also ich so frisch aus meiner Mediationsausbildung dachte, ja, lass mal kommen, schau doch mal, was passiert. Dann fängt das Telefongespräch an und dann haut sie gleich raus. Und Frau Puhani, übrigens, alle Revisoren, das sind ja Vertreter an ihren Kollegen. Das ist ja so absolut unkollegial. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Und dann hat die mich da, keine Ahnung, 5 Minuten so am Telefon erstmal rund gemacht und mir gesagt, dass ich so unkollegial wäre und wie ich denn so einen Job überhaupt ausüben könnte. Und anscheinend habe ich da irgendwie gut reagiert. Dann hat sie aufgelegt und 10 Sekunden später klingelt das Telefon erneut und sie ist dran. Ha, hallo Frau Puhani, Sie hatten ja eine Frage an mich. Worum geht's denn? Das ist so dieses erste, erstmal ein Raushauen und schauen, kann ich die triggern? Und wenn man dann gut reagiert, dann, ja okay, gut, dann probiere ich was anderes aus oder ich mache was ganz anderes.
Ja. Weil auch hier gibt es wieder das Analogon zur Kampfkunst. Je weiter oben mein Schwerpunkt ist, umso wackeliger bin ich. Das heißt, wenn ich einen Knopf bei dir gedrückt kriege, mit dem du auf die Palme gehst, ne, sprichwörtlich spricht man davon, ist auf der Palme, dann ist die Aufmerksamkeit oben, dann ist die Aufmerksamkeit im Kopf. Und das macht einen wieder leicht beeinflussbar und durch die Gegend schiebbar. Das heißt, man kennt es ja am besten mit seinen Kindern oder mit den Menschen, die einem emotional nahestehen, die kennen einen so gut, dass sie diese Knöpfe am leichtesten drücken können, mit denen man dann irgendwo oben auf der Palme landet.
Kann ich nur bestätigen. Ich habe ja 3 Kinder, die waren noch im Säuglingsalter und haben es geschafft.
Ja, ich sage ja immer, wir haben ja so eine Strukturlücke zwischen unseren beiden ersten Kindern und dem Nachzügler, dass ich sage, ich habe zu Hause gleichzeitig Pubertät und Trotzphase gehabt. Das ist also dann so mein Konflikttraining gewesen, mit dem ich da auch innere Arbeit habe machen können. Und für jemanden, der ein Gespräch dominieren möchte, ist es eine clevere Strategie, mal auszuprobieren, welche Knöpfe könnte man denn drücken, bei denen der Gesprächspartner aus seiner Mitte kommt, auf die Palme geht, in Kontraktion geht. Na, alle drei Bilder, die wir da zeichnen, repräsentieren ja eine unterschiedliche Facette von, ich bin nicht mehr handlungsfähig im Zugang auf meine komplexen Fähigkeiten. Und die Punkte, die da am besten wirken, sind immer die Punkte, bei denen man selbst ein inneres Thema damit hat. Also wenn ich als innerer Revisor mir selbst die Frage manchmal stelle, ist es eigentlich okay, was ich hier mache? Und es könnte ja schon sein, dass man diese Frage ab und zu mal in seinen abendlichen Momenten sich dann doch fragt, ist das denn hier eigentlich wirklich jetzt eine Sauerei, was ich mit den Kollegen mache oder nee, ist es das nicht? Und es sind genau diese inneren Anspannungen, die wir sowieso schon haben, die am besten getriggert werden. Und deshalb ist die beste Vorbereitung auf genau diese Punkte, halt in sich selbst Ordnung zu schaffen, in sich selbst klar zu werden, wo sind denn meine Triggerpunkte? Und die auf der einen Seite zu bearbeiten und zu sagen, nee, mein Job als innerer Revisor erfüllt folgenden wichtigen Zweck. Aus meiner Perspektive, aus meiner Aufgabe, aus meiner Rolle heraus unterstütze ich das Fortbestehen, die Qualität und den Bestand dieses Unternehmens, für das ich hier tätig bin. Und wenn ich mit meiner Aufmerksamkeitsfokussierung auf dieser Intention bin, dann geht es ja nur um die Ausgestaltung der Art und Weise, wie ich es tue, ob das unterstützend ist und kooperativ mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, oder ob das eine Art und Weise ist, in der Menschen, mit denen ich spreche, sich bedroht, angegriffen oder gegebenenfalls in ihrer Reputation beschädigt sehen. Also zum Beispiel der Bereichsleiter, den du vorhin angesprochen hast, der hat dieses Verhalten ja typischerweise aus irgendeiner Angst heraus an den Tag gelegt. Ja, vielleicht ist Angst das falsche Wort, aber für ihn war es nicht in Ordnung, weil er es mit einer Bedeutung belegt hat, dass da Konsequenzen für ihn möglich sind, die keine Konsequenzen sind, die er haben möchte. Und letztendlich ist ja die Vorhersage einer Konsequenz, die man nicht haben möchte, nennt man halt gemeinhin eine Angst, ne? Ohne dass man jetzt ängstlich dafür sein muss. Deshalb ist dieses Beispiel, wenn du jetzt von jemandem erstmal gechallenged wirst, halt eins, bei dem der Versuch gemacht wird, dich von deinen Fähigkeiten abzuschneiden, so dass du deine Tätigkeit gar nicht mehr ausüben kannst. Und damit ist die Person halt auf ihre Art und Weise sicher vor deinem nächsten Angriff.
Genau. Und was kann man jetzt da in dieser Rolle des Angegriffenen machen? Weil du hast ja gesagt, ja, nicht im Kopf sein, haha, Eiffelturm sich vorstellen, Baum vorstellen. Das hört sich so einfach an. Aber das dann in der Praxis umzusetzen, ist ja so unendlich schwer. Hast du da gute Tipps dafür?
Der erste gute Tipp ist, mit sich selbst liebevoll umzugehen. Wenn ich mich selbst dafür verurteile, in so einer Situation in die Anspannung zu gehen, dann habe ich so eine zyklische Dynamik. Das macht es ja gar nicht besser. Also wenn ich angespannt werde, beobachte, dass ich angespannt werde, es blöd finde, dass ich angespannt werde, dann werde ich ja eher noch angespannter. Das kann ich dann wieder beobachten, blöd finden, verstärken. Und beobachten, blöd finden, verstärken. Und das ist so die Spirale nach unten. Es gilt also, diese Spirale zu unterbrechen lernen. Und ich würde wieder auch ein Bild aus dem Training herbeiziehen wollen. Die Vorstellung, ich gehe zum ersten Mal ins Fitnessstudio und mache Bankdrücken gleich mit der 100-Kilogramm-Hantel, das ist nicht gesund. Sondern es gilt, es Schritt für Schritt aufzubauen und mit einem Trainingsreiz anzufangen, der für mich gut ist. Das heißt, mein Rat wäre, sowohl ein körperliches Erlebenstraining, also dieses eigene Zustandstraining, sowohl auf der körperlichen als auch auf der kognitiven Ebene durchzuführen und sich zuerst Aufgaben zu stellen, mit denen man gut klarkommt. Also in einem geschützten Kontext kann man sich ja mal von einem Kollegen solche Sachen um die Ohren schlagen lassen und gucken, wie man wieder zu seinem zentrierten Zustand zurückkommt. Was auch hilft, ist so eine Situation, in der man seine Mitte verloren hat, im Nachhinein gedanklich durchzuspielen und zwar so die Geschichte weiterzuerzählen, dass man wieder zu seiner Mitte, zu seiner Zentriertheit zurückgekommen ist. Weil das Gehirn, für das ist die vorgestellte Realität identisch zur erlebten Realität. Das heißt, die Nervenverknüpfungen, die sich im Gehirn bilden, bilden sich auch auf Basis der Vorstellungsarbeit. Ich kann also nach solchen Situationen diese Geschichte einfach mehrfach im Geiste durchgehen, um mein Gehirn darauf vorzuprogrammieren, dass es in einen anderen Zustand geht. Dann ist es so, am Anfang dauert es vielleicht einen Tag, bis es mir wieder besser geht. Und dann braucht es vielleicht irgendwann eine Stunde und dann braucht es irgendwann 5 Minuten. Und je häufiger ich das mache, umso eher gelingt es mir dann innerhalb des Gesprächs, meinen Zustand wieder dahin zu bringen, dass ich Zugang habe zu meinen komplexen Fähigkeiten. Und dann gilt es, mit der Aufmerksamkeitssteuerung im Gespräch weiterzufahren. Das heißt, wenn mir jemand sagt, Sie sind doch das und das, herzugehen und zu sagen, ja, vielen Dank für diese Rückmeldung, ist ja eine Sichtweise, über die man sprechen kann. Gleichzeitig das Thema, warum wir uns eigentlich heute getroffen haben, ist die folgende Frage, die ich mit Ihnen kurz besprechen möchte. Und das andere Thema könnten wir dann vielleicht, komme ich gerne mal vorbei, da können wir uns ja mal darüber unterhalten, wie wir gemeinsam eine Beziehung herstellen können, in der ich in meiner Rolle der internen Revisorin und Sie in Ihrer Rolle von Abteilungsleitung gemeinsam auf die Fortentwicklung unseres Unternehmens gucken. Aber jetzt sind wir gerade mitten im Prozess und deshalb würde ich Sie bitten, beantworten Sie doch gerade mal folgende Frage. Also das wäre so eine Idee. Was würdest du denn sagen? Ist das ein hilfreicher Ansatz für dich als interne Revisorin?
Also ich habe ja natürlich im Nachhinein auch immer reflektiert, wie bin ich denn überhaupt dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Ich weiß, dass die Mediationsausbildung sehr, sehr wichtig war für mich. Ich weiß, dass es für mich sehr wichtig war, Rückmeldungen in einem Kontext zu bekommen, der nicht der der internen Revision war. Also was du gesagt hast, in einem geschützten Raum üben. Weil wenn du da irgendwelche Dinge da an den Kopf gehauen bekommst, dann weißt du ja immer nicht, ist es jetzt Taktik, ist es jetzt ehrlich gemeint, wie ist es denn gedacht, oh super, Prüfung, da kannst du dir denken, ich habe es wirklich gut gemacht oder du denkst dir, shit, ich habe die Hälfte übersehen, weißt du ja nicht. So, deswegen war es mir immer wichtig, meine ganzen Weiterbildungen, die ich nebenher so gemacht habe, also Mediationsausbildung oder die OE-Ausbildung bei Gunter Schmidt, so hypnosystemisches Coaching und so weiter, da war es mir immer wichtig, dass ich das in einem anderen Kontext mache, damit ich da nochmal andere Rückmeldungen für mich bekomme. Ich weiß auch, dass dieses nachträgliche Durchdenken, das habe ich mehr oder weniger auch unfreiwillig gemacht, weil mir die Dinge nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind, so wieder Gespräch lief wieder mal nicht und dann ging das halt schon nachts so durch den Kopf und was kann man denn da anders machen und so weiter. Also zu dem Punkt musste ich auch erst mal kommen. Am Anfang habe ich mich einfach nur gewundert, komisch, warum funktioniert das beim Kollegen und wieso klappt das bei mir nicht? Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, es liegt an mir. Es liegt an Dingen, die ich tue, die ich sage, wie ich mich verhalte, wie ich mit mir selber umgehe. Und das habe ich für mich dann versucht zu verarbeiten, indem ich dann diese Konzepte, die ich eben bei meinen Weiterbildungen kennengelernt habe, in den Kontext der internen Revision übersetzt habe. Daraus ist dann ein Buch entstanden, daraus ist der Podcast entstanden und das ist für mich so eine dauernde, ja, Reflexion meiner Tätigkeit. Das, was mir passiert, was ich bei anderen beobachte, da einfach nochmal für mich durchzugehen und dann auch im Nachhinein vielleicht sagen zu können, okay, wie kann man es denn noch besser machen oder welche Ansätze wären an der Stelle möglich. Das hat mir definitiv sehr viel geholfen und führt auch dazu, dass ich in vielen Situationen entspannter bin. Ich muss aber sagen, auch nach fast 25 Jahren interne Revision, es gibt immer noch 1-2 Kollegen, die es schaffen, mich zu triggern und ich weiß nicht, wieso. Wieso es mich triggert und wie sie es schaffen, mich zu triggern. Also da bewundere ich dann tatsächlich immer die Kollegen, die mit diesen Leuten sehr gut umgehen können. Also es gibt ja so Helden, die da ein wunderbares Gespür haben, dich auf die Palme zu bringen.
Ich würde dich ja dafür gewinnen wollen, nicht zu sagen, das liegt an mir, sondern zu sagen, das liegt an meinem Verhalten, das ich da an den Tag gelegt habe.
Ja.
Ja, und ich sag's nochmal der Vollständigkeit halber, wieso das für mich so einen riesen Unterschied macht. Verhalten ist halt änderbar. Und auch die Schuldzuweisungsfrage ist eine, die ist bei uns in Deutschland aufgrund der Haftungsfrage, die für uns ja immer mal wieder dominant wird, naheliegend. Gleichzeitig ist Schuld eine Perspektive, die uns eng macht und in die Verteidigungshaltung und in den Ich-gegen-dich-Modus gehen lässt. Der gemeinsame kollaborative Modus profitiert nicht von der Schuldfrage. Deshalb sind solche Fragen wie, woran hat das gelegen, warum war das denn so, gefährlich aus meiner Sichtweise, weil sie eine mindestens auf unwillkürlicher Ebene stehende Aussage oder Einladung beinhalten, in die Schuldfrage einzutauchen. Sondern ich würde auch in der Sprache versuchen, dahin zu gehen, zu fragen, wofür habe ich das denn gemacht? Und wie ist es dazu gekommen, dass ich mein Ziel mit dem Verhalten nicht erreicht habe? Und welches alternative Verhalten wäre denn bei zukünftig ähnlichen Situationen ganz nützlich, sich parat gelegt zu haben, um das Ziel zu erreichen, mit dem ich da eigentlich unterwegs gewesen bin? Man ist ja gar nicht die Person, die dieses Gespräch geführt hat. Man ist ja die Person, die aus diesem Gespräch schon gelernt hat. Also man ist ja schon jemand anders geworden, dadurch, dass man es erlebt hat.
Da hast du jetzt wieder mal was bei mir aufgedeckt, was ich schon kenne. Das war der Spruch meiner Eltern, das liegt an dir. Also das Krasseste, das ich mal erlebt habe, wir waren in England bei Bekannten meines Vaters. Und die hatten auch also zwei Kinder, gleiches Alter ungefähr wie meine Schwester und ich. Und wir waren da zu Besuch. Und dann hört mein Vater, dass die Tochter dort heult. Und er hat uns total zusammengefaltet. Hallo, ihr seid hier zu Besuch, ihr könnt doch nicht das arme Mädchen zum Weinen bringen. Was fällt euch ein, was fällt euch ein? So, und dann Stunde später oder zwei kommt dieses Mädchen auf mich zu und sagt, sag mal, du hast ja vorhin geweint, wieso hast denn du geweint? Und dann habe ich gesagt, wieso hast denn du geweint? Und dann hat sie gesagt, ja, ich war beim Duschen, habe Seife in die Augen gekriegt oder ich habe Haare gewaschen, hatte Seife in den Augen und deswegen musste ich weinen, weil das so gebrannt hat. Und dann habe ich mir gedacht, super, und ich habe geweint, weil du geweint hast. Toll. Also das ist so, also da hast du gleich wieder ein Muster bei mir entdeckt, das ich sehr wohl kenne. Ich bemühe mich immer. Aber um es vielleicht dann nochmal zu sagen, ich habe die Unterschiede entdeckt, dass bei anderen Kollegen solche Situationen geschmeidiger laufen. Und deswegen ging wahrscheinlich auch bei mir dann die Suche danach los, wie ich es besser machen kann. Da hast du vollkommen recht, ja.
Ja, aber wenn ich da mal reingucke, gerade auch in das System zwischen deinem Vater und dir, welche positiven Absichten ist denn hinter dem Verhalten deines Vaters? Naja, er möchte als Gast das Gastrecht quasi, er möchte da einen guten Eindruck hinterlassen. Als Absicht ist es total nachvollziehbar. Gleichzeitig in dem Moment, in dem er losgeschimpft hat, hat er das halt wieder aus einer angespannten Haltung rausgetan. Und wenn er zweimal tief durchgeatmet hätte, wenn ihm das damals zur Verfügung gewesen wäre, dann hätte er ja auch erst nochmal fragen können und sagen können, du weißt, wie wichtig mir das Gastrecht ist oder die Art und Weise, wie man sich als Gast verhält. Können wir bitte darüber sprechen, ob das hier verletzt worden ist oder nicht und was für eine Lernerfahrung wir hier gemeinsam daraus generieren. Und die Tatsache, dass du angefangen hast zu weinen, weil er dich rund macht, ist ja letztendlich auch Ausdruck der Tatsache, dass es dir wichtig ist, dass er sich gut fühlt. Und ich finde es immer wieder schön, diese ganzen Absichten, die hinter diesem Verhalten stecken, aufzudecken und zu sagen, dein Papa hat eigentlich ein cooles Ziel gehabt und du hast eigentlich ein gutes Ziel gehabt. Und nur in Anführungszeichen, weil man in der Kombination von Ziel und Wahrnehmung der Situation durch diesen angespannten Zustand nur einen Teil der Wahrheit oder Teil der Informationen, die reinkommen, reinlassen kann und es dann mit seinen Befürchtungen vervollständigt. Dein Vater hat es ja mit der Befürchtung vervollständigt, dass du etwas gemacht hättest, was das andere Mädchen zum Weinen gebracht hat. Dann ist diese erlebte Realität, die auf Befürchtungen aufbaut, weil man so angespannt ist, eine, wo der zentrale Einstiegspunkt der Veränderung eben wieder der eigene Zustand ist.
Mhm. Ja, er hat leider kein Aikido gemacht. Also er ist kein Aikido-Meister.
Ich sag dir da auch was. Also von wegen Aikido-Meister, der Begründer vom Aikido, der wirklich in Japan einen Ruf und einen Ruhm erreicht hat von wirklich ganz, ganz oben. Den haben seine Inhouse-Schüler gefragt, sag mal, Meister haben sie gefragt, warum bist du eigentlich immer in Balance? Warum bist du immer stabil und wir können dich nie umwerfen? Und darauf sagt er, ich verliere meine Balance wie jeder andere auch. ich bin nur der Erste, der sie wiedererlangt. Und als ich das gehört habe, ist mir ja so ein großer Stein vom Herzen gefallen, weil es gar nicht darum geht, die ganze Zeit im besten Zustand zu sein, die ganze Zeit die beste Version von sich selbst zu sein. Spruch, den ich gar nicht so gerne mag, weil man ist ja immer im besten Zustand, der man gerade sein kann. Aber anderes Thema. Als ich verstanden habe, dass ich nicht immer in dem besten Zustand sein muss, sondern nur beobachten muss, in welchem Zustand ich gerade bin, um mich in einen Zustand zu versetzen, in dem ich gut auf die aktuelle Situation reagieren kann. Oh, das ist ja so viel einfacher. Das ist fast sogar erreichbar. In vielen Fällen. Naja, es ist, in vielen Fällen ist es erreichbar. Es ist halt zu üben. Und gerade deine Sichtweise von andere Kollegen können das besser als ich. Das ist eine Generalisierung, die einem vielleicht gar nicht so gut tut. Der Richard Feynman, der war ja ein Physiker und ein pfiffiger Kerl, der war so pfiffig, dass in der Highschool der Mathematiklehrer ihm so ein altes Mathebuch gegeben hat und gesagt hat, lies doch mal das, damit du hier nicht dauernd mit Fragen auffällst. Und dann waren da halt so alte Integrationstechniken drin, die man dann gar nicht mehr so richtig kannte. Dann ist er an die Uni gekommen und konnte Mathematik, die nicht Mainstream war. Die Mainstream-Mathematik hat er dann auch gelernt, weil er ja ein pfiffiger Kerl war. Aber gerade die Leute, die dann Integrale hatten, die nicht gelöst werden können, die sind zu Feynman gegangen und er hatte einen zusätzlichen Werkzeugkasten und sich damit einen Ruf aufgebaut als hervorragender Mathematiker. Was ich damit sagen möchte ist, die Leute, die zu ihm kommen, die haben schon 95% der anderen Probleme gelöst. Und nur weil er jetzt die anderen 5% lösen kann, heißt das noch lange nicht, dass er auf den 95%, die schon können, gut gewesen ist. Das heißt, wenn ich mit jemandem, weil die Chemie halt ein bisschen schwierig ist, wir wissen doch alle, dass man mit manchen Leuten besser kann und mit manchen Leuten weniger gut kann. Wenn ich mich jetzt mit meinen Kollegen nur auf den Leuten vergleiche, mit denen ich Schwierigkeiten habe, dann wird die Beobachtung immer sein, dass die es besser drauf haben als ich. Das sind dann die Helden. Wenn ich mir aber Aufmerksamkeit gönnen würde auf den Gesprächen, die richtig gut laufen, wo es sich total einfach anfühlt und ich mir auch gönnen würde zu sagen, das habe ich gut gemacht und nicht, das war einfach, dann glaube ich, ist man sehr viel fairer zu sich selbst und kommt auch viel mehr in das Erleben von Kompetenz und mit dem Erleben von Kompetenz kann man dann in die in Anführungszeichen schwierigen Gespräche entspannter reingehen und dann eben auch mehr und mehr mit Menschen, mit denen man in der Vergangenheit Schwierigkeiten gehabt hat, in der Zukunft konstruktive Gespräche führen.
Also das kann ich auch deutlich bestätigen. Ich habe dann auch wirklich bei jedem Gespräch reflektiert, egal ob es einfach oder schwierig war. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, dass man immer zum Beispiel Ergebnisbesprechungen macht, auch wenn es nicht nötig wäre. Also auch wenn alles super ist, alles in Ordnung ist, finde ich es für die Revisoren trotzdem sehr, sehr wichtig, in solche Gespräche zu gehen, wo sie einfach sagen können, ja, und dann habe ich mir das angeschaut und das war alles in Ordnung und hat mir sehr gut gefallen. Oder ich konnte es sehr gut nachvollziehen, es war super dokumentiert, da freuen sich die anderen auch und es ist ein einfaches Gespräch und dann kann man sagen, okay, wow, das ist richtig gut gelaufen, um dann eben wieder andere Gespräche zu haben und dann hat man zumindest schon mal so ein Erleben von einem richtig tollen Gespräch gehabt, wo man vielleicht sich dann auch hinbewegen kann, wo man sagen kann, wow, wenn ich jetzt andere Gespräche mehr in diese Richtung hinkriegen könnte oder diese Lockerheit, wie das gelaufen ist, weil natürlich, wenn alles in Ordnung ist, der Revisionspartner auch super entspannt ist und freut sich vielleicht, weil alles gelobt wird und sonst was ist. Also es ist eh selten genug, dass alles super, super schick ist, aber auch die einfachen Gespräche oder wo es im Prinzip durchschnittlich okay ist, die sollte man unbedingt führen, weil man so viel für sich raus mitnimmt.
The Zone of Genius, also die Zone meiner Genietätigkeit, ist die Schnittmenge der Dinge, die ich gut kann, die ich gerne kann und die ich auch regelmäßig tue. Und in dieser Zone, diese Zone of Genius, wie Robert Dills dazu sagt, dort fühlt es sich plötzlich ganz einfach an. Man sagt ja auch, dem Meister siehst du nicht an, ob er arbeitet oder spielt. Mhm. Weil diese Leichtigkeit, dieses freie Tanzen mit der Situation genau das ist, was die hohe Kompetenz im Komplexen, in komplexen Situationen ja gerade auszeichnet. Und dann zu sagen, es war einfach, weil ich es ja gut gemacht habe, und zu sagen, ja, dann war es aber auch nicht schwer oder nicht gut oder nicht mit einem Erleben von hoher Kompetenz verbunden. Da ist eine ganz knifflige Zwickmühle in Situationen, je komplexer die werden. Wir sind ja so ein bisschen sozialisiert nach No Pain, No Gain.
Ja.
Es muss anstrengend sein, damit es gut wird. Völliger Blödsinn in komplexen Situationen. Weil wenn ich mir schon vornehme, dass es anstrengend ist, dann organisiere ich doch mein System wieder so, dass ich, ne, um wieder auf dieses Beispiel mit dieser Übung zurückzukommen, mit dem Schulterdrücken. In der Situation, wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit in der Schulter bin, organisiert sich mein ganzes System darauf, dass ich Druck in der Schulter spüre. Dann ist es ja schwer. Und dieses Spüren von Druck in der Schulter ist für mich dann ein Indikator von, ich streng mich an. Aber wenn jetzt die Aufgabe ist, sich anzustrengen, mit der Aufmerksamkeit aus der Schulter rauszugehen, dann fühlt sich der Druck in der Schulter viel, viel weniger an, wenn ich viel, viel stabiler bin. Und dieses scheinbare Paradoxon mit ins tatsächliche Leben zu nehmen und zu sagen, es muss sich nicht anstrengend anfühlen, es muss sich leicht anfühlen. Ich muss mich anstrengen, dass es sich leicht anfühlt. Das ist ein ganz nützliches Paradoxon für gute Gespräche und für Arbeiten in herausfordernden Situationen.
Und die gibt es in der internen Revision ohne Ende?
Ja, absolut. Weil sich in die Haltung hineinzuversetzen, dass ich dankbar bin für alles, was ein interner Revisor findet, erfordert ja auch eine gewisse innere Größe und eine innere Stabilität. Nach dem Motto, wir müssen ja alle auf Kosten aufpassen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in eine Softwareentwicklung hineingehen, wenn man da alle Fehler sofort austestet, produziert man für einen sehr hohen Preis. Das heißt, ein Testverfahren oder ein Entwicklungsverfahren zu haben, das einem, je nachdem, in welchem Kontext man unterwegs ist, 95%, 99%, 99,99% an Genauigkeit liefert, situationsangemessen, dann ist es doch gerade schön, wenn man noch eine zusätzliche Instanz hat, die sagt, so, und ich gucke jetzt nochmal von außen drauf, um es besser zu machen. Die zentrale Frage ist doch, mit welcher Haltung beide Parteien dieser Interaktion begegnen. Wenn eine interne Revision auf eine Abteilung hingehen würde, um was kaputt zu machen, in Anführungszeichen, klar sind sie dann in Anführungszeichen wieder die Bösen. Wenn sie aber kommen mit der inneren Haltung von, ich gucke nochmal von außen drauf, weil ihr gegebenenfalls den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr seht, dann ist es eine sehr nützliche Sichtweise, auch für die kontrollierte Abteilung. Das heißt, für mich ist die spannende Frage, welcher Raum geöffnet wird, innerhalb dessen diesem Akt des Prüfens eine Bedeutung gegeben wird. Wenn zum Beispiel die Management-Ebene zur internen Revision sagen würde, wir haben hier 10 Abteilungen, findet mal die 2, die wir jetzt rausschmeißen, dann ist es ja eine ganz andere Aufgabe, als wenn das Management-System sagt, bitte gebt allen 10 Abteilungen eine Rückmeldung, wie sie besser werden können.
Definitiv. Also die Haltung der internen Revision ist meiner Meinung nach sowieso das Entscheidende. Also mit dieser offenen Haltung ranzugehen und nicht zu verurteilen und Sonstiges. Du hast jetzt aber auch die Haltung des Revisionspartners angesprochen. So, wie empfindet der das denn, wenn die interne Revision kommt? An dem kann ich ja als interne Revision jetzt relativ wenig direkt verändern. Aber ich könnte es natürlich dadurch, wie ich mich verhalte, wahrscheinlicher machen, dass sich der Revisionspartner zum Beispiel nicht bedroht fühlt. Also dass ich sagen würde, mein Auftrag ist nicht hier irgendwie eine Abteilung zuzumachen, sondern meine Aufgabe ist es, eine Rückmeldung zu geben, ob man vielleicht etwas noch verbessern könnte. Das würde ja dann im Prinzip das so übersetzen. Oder gibt es da noch andere Dinge, die du da im Kopf hast?
Mit den Arbeitspartnern, mit denen man unterwegs ist, ein Gespräch auf der Metaebene zu führen und zu sagen, wie müssen wir eigentlich hier zusammenarbeiten, damit wir gut zusammenarbeiten, halte ich für eine gute Idee.
Okay.
Dazu gehört, die Aufmerksamkeit darauf zu fokussieren, was das gemeinsame Ziel ist. Wofür machen wir das Ganze denn? Naja, da fallen einem sicherlich gute Dinge ein. Zu fragen, was hättest du denn, wie würde denn für dich, lieber gerevisionierte Partei, wie müssten wir es denn machen, dass es für dich besonders nützlich ist?
Hm.
wäre eine Aufmerksamkeitsfokussierung und auch eine Rahmung, in der man auf die Bedürfnisse der gegenüberliegenden Partei eingeht. Ein bisschen gezögert habe ich eben, als du sagtest, ich mache Verbesserungsvorschläge, weil da ist genau die Frage, was ist die Bedeutung, die die Leute dem geben? Wenn jemand in einem angespannten Zustand ist und mit Verbesserungsvorschlägen hört, ich sag dir, was du falsch machst, ne? Also senden und empfangen ist bei Kommunikation ja immer zweierlei.
Du hast vollkommen recht. Ich betrachte das tatsächlich eher so als Supervision einer gemeinsamen Arbeit, dass man ko-kreativ schaut, ob noch was möglich wäre. Gerade in diesen komplexen Dingen, niemand hat doch die Antwort. Woher soll ich es wissen? Woher soll es der Revisor wissen? Woher soll es der Bereichsleiter wissen? Ich sage immer, so am Anfang der Pandemie, da hast du ja auch nur Ideen gehabt, was möglich wäre oder nicht möglich wäre. Also ja, klar, Abstand halten und grundsätzlich dieses Händewaschen und so weiter, das sind ja so grundsätzliche Dinge, die schaden ja nicht, die kann man ja mal machen, so ungefähr. Aber mache ich jetzt einen Kindergarten zu oder die Schule zu oder weiß der Geier was? Da hat ja auch jedes Land was anderes gemacht. Das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Und so sehe ich das bei interner Revision auch. Wir wissen es nicht. Natürlich gibt es bestimmte Punkte, keine Ahnung, wenn es externe Vorschriften gibt, die einzuhalten sind. Und da ist was nicht aktualisiert worden oder sonst was. Da kann man dann sagen, ja okay, übrigens, da gibt es so eine externe Vorschrift. Aber bei allen Dingen, die sich mehr in diesen komplexen Gegenden und Themen bewegen, wie Zusammenarbeit mit anderen Bereichen oder sonstigen Dingen, hat keiner die Antwort.
Ich glaube, sogar noch eins schlimmer, weil in komplexen Situationen und Komplexität zeichnet sich hier für mich vor allen Dingen durch Nichtlinearität aus. Das heißt, das System antwortet stark auf kleine Reize, als auch durch Vernetzung. Das heißt, die verschiedenen Elemente im System haben enge Wechselwirkungsbeziehungen. In solchen Systemen passiert es einem doch, dass man die Zukunft nicht mehr vorhersagen kann. Fußball ist so ein Beispiel. Kannst ja nicht genau vorhersagen, wer ein Spiel gewinnt. Aber wenn es dann mal gelaufen ist, dann kannst du rückwirkend erklären, wie es dazu gekommen ist. Ah ja, der Trainer hat an der und der Stelle einen ganz entscheidenden Mann gebracht und der hat dann irgendwie das Spiel gedreht, ne, weil die Psyche gekippt ist in den beiden Mannschaften. Das heißt, ich habe rückwirkende Erklärbarkeit bei gleichzeitiger Nichtvorhersagbarkeit. Wenn ich es aber jetzt rückwirkend erklären kann, dann entsteht in Menschen der Anspruch, ah ja, wenn ich es rückwirkend erklären kann, hätte ich es doch auch vorhersagen müssen.
Ja.
Oder vorhersagen können müssen. Und dann sind wir direkt wieder bei der Schuldfrage. Weil wenn du es hättest vorhersagen können und machst es anders, dann ist halt ein Fehler. Dann, ne? Und da gibt es Studien darüber, dass die Leute im Vorfeld sagen, ah, ich weiß nicht genau, wer gewählt wird. Und kaum ist die Wahl rum, ne, 3 Monate später sagen sie, war völlig klar, wer es wird. Die können sich nicht mehr erinnern an diesen Zustand von Ungewissheit, weil der so schwer auszuhalten ist. Deshalb, gerade in diesen komplexen Situationen, sich klarzumachen, wenn wir jetzt aufs letzte Jahr gucken, werden wir Dinge verstehen, die wir im Vorfeld nicht haben wissen können. Das, glaube ich, ist eine ganz grundlegende Schwierigkeit oder grundlegendes Thema, mit dem man sich auseinandersetzen könnte. Und dann sind wir gerade wieder bei diesem Metaebenen-Gespräch mit der Partei, die intern revisioniert wird, weil man sagt, lass uns das aufdecken. Unser Job ist es, eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln, aus der wir was lernen können. Dann sind wir auch wieder bei der Mediation. Zu Beginn von der Mediation hast du 2 Konfliktparteien, die nicht mehr miteinander reden können. Nicht zuletzt, weil sie in einem Zustand sind, in dem sie nicht zuhören können, sondern nur reden. Der Job in der Mediation von der Mediatorin und vom Mediator ist, durch Zuhören die Leute dazu zu bringen, dass sie selbst wieder zuhören können, sodass es nicht mehr ein Gegeneinander ist, sondern eine gemeinsame Betrachtung des Konfliktes als ein gemeinsames Problem, das man gemeinsam löst. Ich glaube, das ist eine Denkweise, die auch in den Gesprächen und der Arbeit der internen Revision extrem nützlich ist, zu sagen, hier, der Job ist es, jetzt eine interne Revision zu machen. Also die Partei, mit der man spricht, einzuladen, die gleiche Perspektive einzunehmen und zu sagen, lasst uns eine gemeinsame Perspektive finden, aus der wir was lernen können.
Da ist ein Beispiel dieses gemeinsame höhere Ziel. Zum Beispiel, ich arbeite ja in einer Bank, da gibt es die Bankenaufsicht. Und da ist es immer besser, wenn man es intern vorher feststellt und vielleicht schon abstellen kann, bevor die Bankenaufsicht mal vorbeikommt und sagt, hier übrigens, das und das habt ihr nicht richtig gemacht. Und da ist sozusagen dieses gemeinsame Ziel, es bitte vorab zu erkennen und aus dem Weg räumen zu können, damit es dann, wenn es drauf ankommt, nämlich die Bankenaufsicht vorbeischaut, alles in Ordnung ist oder möglichst besser ist, wenn es geht.
Ja, dann sind wir wieder bei diesen ganz soften, in Anführungszeichen, Faktoren. Mit welcher Haltung gehe ich als interner Revisor, als interne Revisorin da dran? In welcher Haltung nehme ich das entgegen? Und wenn ich als eine Abteilung oder als einen Bereich die interne Revision als eine unterstützende Hilfspolizei, so wie mein Immunsystem wahrnehmen würde, das mir aus einer zusätzlichen Perspektive hilft, Probleme zu erkennen, bevor sie große Konsequenzen haben, ja, dann wäre ich doch der Erste, der sich irgendwie wünschen würde, dass die interne Revision vorbeikommt.
Ja, also Polizei hören wir nicht so gerne. Aber dieses Beispiel Immunsystem ist schon sehr, sehr gut. Also das gefällt mir persönlich sehr gut, weil es ja darauf hinarbeitet, dass es insgesamt dann besser wird. Und dieses, dass es die Organisation besser macht im Sinne von lebensfähiger macht, lebendiger macht und weniger starr macht, auch in unserer komplexen Welt, damit sie eben anpassungsfähiger ist. Ich glaube, das ist super wichtig. Und deswegen, also interne Revision als Immunsystem oder als Element eines Immunsystems finde ich schon sehr toll, ja.
Da sieht man auch gleich wieder, wie stark die Kraft der Bilder ist, die da entsprechend entstehen.
Ja.
Auch da gibt es ja entsprechende Studien darüber. Deshalb gehe ich sofort mit. Das Bild Immunsystem als etwas, was mich mitschützt, ist sicherlich das tausendmal sinnvollere Bild als das, was entsteht, wenn man die Worte wie Polizei verwendet. Und gleichzeitig, wenn du Kindern das Immunsystem beibringst, dann sind ja die verschiedenen Zellen, die da unterwegs sind, in dem Kontext wäre es wieder in Ordnung, von der Polizei zu sprechen. Und gleichzeitig sollte man es im Kontext der internen Revision definitiv ziehen lassen und die Schutzfunktion in den Vordergrund stellen, eben von dem Immunsystem.
Ja. Aber auch da bekommst du Fieber. Also wenn du Fieber bekommst, arbeitet ja dein Immunsystem an.
Ja, aber nur, Silvia, nur wenn was krank ist.
Ja, wenn was krank ist, ja, genau. Nur wenn was krank ist, ja.
Ja, aber genau so ist es. Das heißt, wenn du als interne Revision bei einer Abteilung vorbeikommst, die typischerweise, weil sie zu viel zu tun haben oder eine Zeit lang mit der Aufmerksamkeit woanders waren, irgendwas anderes vernachlässigen mussten, dann kriegen die einen zusätzlichen Aufwand. Die müssen sich nämlich anstrengen, die entsprechenden Informationen und Dokumente beizuschleppen. Sie müssen diese Gespräche führen, die vielleicht im Moment des Führens gar nicht so angenehm sich anfühlen. Das würde völlig in diesem Fieberbild entsprechen, von dem du gerade eben gesprochen hast. Und wenn man nichts findet, gibt es auch kein Fieber.
Das ist ein schönes Bild, genau. Und wie wäre das jetzt mit dem Aikido? Hätte man da sozusagen auch dieses Fieberbild dabei? Weil ich glaube, ich habe ja mal so eine Story gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Gründer war oder irgendwas, sondern so Japan, überfüllter Zug, besoffener, kommt rein, pöbelt rum.
Die Terry Dobson Train Story.
Ach, du kennst sie, dann erzähl du sie.
Terry Dobson war ein amerikanischer Marine, der beim Begründer des Aikido in Japan im Dojo gelandet ist, nachdem er mit seiner Marine-Tätigkeit irgendwie durch war. Und er hat dort 6 Jahre lang mindestens jeden Tag trainiert, und wir sprechen von sowas wie 6 Stunden am Tag anstrengendes Kampfkunsttraining. Und dann befindet er sich irgendwann in der Situation, dass er im Japan der 60er Jahre, würde ich schätzen, des letzten Jahrhunderts, in so einem Zug durchs Land irgendwo fährt. Und dann betritt so ein großer, breiter japanischer Arbeiter den Zug und fängt an rumzupöbeln und ist sichtbar besoffen. Und es geht bis dahin, dass er Schwangere und Mütter mit Kinderwägen anfängt anzurempeln und zu beleidigen und ist sichtbar aggressiv. Und Terry Dobson denkt, das ist mein Moment. Darauf habe ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet. dem werde ich jetzt mit den von mir erarbeiteten Fähigkeiten eine Lektion erteilen. Er steht also auf von seinem Sitzplatz und wirft dem noch so Küsschen zu, um seine Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Und der japanische Arbeiter sieht ihn dann auch und fängt also an, sich noch weiter aufzuplustern. Und es ist also kurz davor, dass die sich jetzt so richtig kloppen. Und dann hört er plötzlich eine Stimme, eine dünne, schwache Stimme von jemandem, der den Japaner auf Japanisch fragt, hast du getrunken? Der ist so ein bisschen verstört und fragt, nee, sag mal, was hast du getrunken? Sake. Ah, Sake, sagt diese Stimme. Das trinken meine Frau und ich auch immer, wenn wir uns draußen vor den Ginkgo-Baum in unserem Garten auf unser Bänkchen setzen. Ah, aber dieses Jahr war es so kalt draußen und hat früh Frost gegeben. Hoffentlich wird der Ginkgo das überleben. Und er verstrickt also diesen Japaner, den Arbeiter, in ein Gespräch. Und der setzt sich dann zu ihm und sie unterhalten sich über Ginkgo-Bäume. Und dann fragt er ihn, was ist dir denn passiert? Und er erzählt halt, dass er irgendwie seinen Job verloren hat und seine Frau verloren hat, dass irgendwie alles ganz schlimm ist. Und als Terry Dobson 3 Stationen später den Zug verlässt, geht er dann, muss an den vorbei und sieht, wie er der große, breite Mann schluchzend und weinend im Schoß von diesem alten, gebrechlichen Mann liegt und sich quasi die Seele erstmal rausheult. Und er sagt, das war für ihn ein großer Moment sowohl der Beschämung als auch des Erkennens, worum es im Aikido eigentlich geht. Nämlich die Situation aus einer anderen Sichtweise zu betrachten. Und ja, bei gleichzeitigem Sicherheitserleben für sich selbst, weil man weiß, dass man in einer konkreten körperlichen Auseinandersetzung sich besser behaupten kann, als wenn man nicht trainiert wäre, trotzdem mit der Aufmerksamkeitsfokussierung auf Miteinander, Frieden, Zuhören und Intentionsarbeit zu bleiben. Das ist eine recht berühmte Story, die auch darauf hinweist, dass du das, was du trainierst, nachher am ehesten als Fähigkeit anwenden wirst. Wenn du als Polizist in den USA hauptsächlich an der Schusswaffe ausgebildet wirst, dann gibt es halt mehr Schusswaffengebräuche, als wenn du als Polizist in Deutschland mit Deeskalationsstrategien die ganze Zeit ausgebildet wirst.
Ja.
Ich habe schon wieder das Polizeibild aufgemacht, ne? Das war für das Arbeitsteam. Kommen wir zu Schluckimpfungen, um wieder in den Immunitätsbereich zu landen.
Ich weiß ja nicht. Also diese Aikido-Zug-Story hat mich immer fasziniert. Und die finde ich einfach absolut genial. Und dennoch ist es ja wichtig, dass der alte Mann sich der Sache angenommen hat. Also der hat ja nicht die Augen zugemacht und hat so getan, als ob er nicht da wäre, sondern hat sich aktiv eingebracht in die Situation. Und er hat es ja angesprochen, was hast du getrunken? Das heißt ja so, ich habe wahrgenommen, dass du etwas getrunken hast. Das heißt, er hat ja nicht die Augen zugemacht, so wie diese 3 Affen, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sag nichts, sondern er ist ja in diese Situation reingegangen. Und dann noch cool zu bleiben, das finde ich so wahnsinnig beeindruckend. Und das würde ich mir selber auch immer wünschen, wenn ich in der Arbeit bin oder in der Arbeit dann aktiv bin, ja.
Ja, also gehen wir doch nochmal auf das Beispiel zurück von dem Telefonat, von dem du vorhin gesprochen hast.
Ja.
Dieses Beispiel, in dem du eine Frage stellen wolltest, aber erstmal beschimpft worden bist.
Genau.
Wenn ich da in das Analogon reingehe, dann ist zumindest erstmal die interne Frage, die man sich stellen müsste, worum geht es in der Frau wirklich? Ja, und je nachdem, also ich tue mich immer schwer, auf der Verhaltensebene Vorschläge zu machen, weil die Situation ist komplex. Und es stecken ja immer 2 in dieser Interaktion dann miteinander. Aber letztendlich eine Formulierung zu finden für sich, die in Ordnung ist für die Frage, sag mal, worum geht es denn hier eigentlich wirklich? Also was bringt dich denn wirklich auf die Palme? Was sind deine Sorgen? Was müssen wir denn hier berücksichtigen, damit wir ein gutes Miteinander haben? Oder ein Merkspruch, mit dem ich immer arbeiten oder häufig arbeite, ist, was brauchst denn du, damit ich krieg, was ich will? Das ist ja auch so die Mediation, ne? Man geht auf die Interessenebene und sagt, was muss für dich erfüllt sein für unsere Zusammenarbeit? Was muss für mich erfüllt sein für unsere Zusammenarbeit? Sodass wir gemeinsam einen guten Revisionsprozess hinbekommen, der Aufmerksamkeitsfokussierung aufs Ziel, der unserem gemeinsamen Ziel dient, für die Firma hier was Nützliches zu erarbeiten. Also wenn du als interne Revisorin eine Quote hättest, was du an Fehlern finden musst.
War furchtbar.
Das wäre total schlimm.
Also es gibt tatsächlich Prüfer, die absolut frustriert sind, wenn sie nichts finden, weil man immer denkt, oh, was übersehen oder so. Es ging mir am Anfang vielleicht auch so, oh, dieser innere Zwang, ich muss etwas finden. Wenn aber was super ist, dann muss man wirklich nichts finden. Man wird ja nicht danach bezahlt. Was ich absolut schrecklich finde, ist, wenn die Revisionspartner eine Zielvorgabe haben, keinen Bericht schlechter als, keine Ahnung, Schulnoten oder sonst irgendwie was. Das ist die Voraussetzung dafür, dass es dann katastrophal läuft. Da kannst du machen, was du willst. Wenn es da in den Zielvereinbarungen von den Revisionspartnern irgendwelche Vorgaben, Vereinbarungen oder sonst was gibt, die vielleicht dann auch mit Bonuszahlungen verknüpft sind, dann kannst du keinen Stich machen. Also dann ist alles, oder was heißt keinen Stich machen, dann ist es doppelt und dreifach so schwer.
Ja, gehe ich sofort mit. Weil letztendlich gerade in komplexen Situationen ist halt eine Ergebnisorientierung Blödsinn mit Verlaub und eine Prozessqualitätssicherung des, was es zu tun gilt. Und die NASA ist ein schönes Beispiel dafür. Solche Katastrophen wie die von verbrennenden Raumschiffen, weil die Hitzeschilde beim Start abgefallen sind, die werden beflügelt durch eine Denkweise, dass es gut ist, wenn möglichst viele Raumschiffe abheben. Und die werden verhindert, wenn man optimiert, dass jede Stimme, die was zu sagen hat, auch gehört wird. Tatsächlich hat es Leute gegeben, die gesehen haben, dass Hitzeschilder beim Start abgefallen sind bei vorherigen Starts.
Ja.
Die haben sich aber nicht getraut, was zu sagen, weil wenn sie was gesagt hätten, hätte das einen Start verzögert. Und bei einem Performance-Fokus, wie man es nennt, geht es halt darum, pünktlich zu starten. Bei einem Prozessfokus geht es aber darum, den optimalen Prozess zu fahren, in dem alle Perspektiven gehört werden, die zu einem sicheren Start beitragen. Und es ist gar nicht so einfach zu wechseln. Weil guckst du mal, wie die Denkweise da draußen ist. Quartalszahlen von CEOs. Performance-Orientierung. Je komplexer das System ist, umso mehr hängt vom Zufall ab zwischen, wir machen eine Vereinbarung, was dein Ziel ist am Ende des Quartals, und das Ende des Quartals ist tatsächlich eingetroffen. Was wir eigentlich bräuchten, wäre eine Optimierung des Prozesses, mit dem Entscheidungen getroffen werden.
Bin ich sofort dabei. Wegen dem Challenger-Absturz habe ich auch mal eine Folge gemacht, schreibe ich dann in die Shownotes rein, welche die war, kriege ich jetzt so nicht mehr zusammen. Ich weiß nur, es war mit Martin Vogel von der Uni Hannover und da ging es um diesen Challenger-Absturz. Und da war es ja so, dass irgendjemand schon was gesagt hat, Achtung, das sind dann diese komischen Gummiringe, die dann bei Minustemperaturen brüchig werden und so weiter. Aber das Management hat das dann abgewürgt und gesagt, der Start darf nicht verzögert werden. Das ist das Prestige-Ding und hin und her. Ja, ja, das ist definitiv so. Also dieses Prozessqualität in den Vordergrund stellen ist auch sehr interessant, weil die interne Revision historisch, ich sag mal in tayloristischeren Zeiten, also Fließbandarbeit, da ist viel mehr schwarz-weiß geprüft worden. Regeln einhalten, und da gibt es nur schwarz und weiß. Und die Revisionswelt hat sich jetzt mehr danach ausgerichtet, dass Prozesse geprüft werden müssen, also die Qualität eines Prozesses geprüft werden soll, weil da natürlich auch viel mehr Graubereiche sind, weil da viel mehr zusammenkommt. Und auch die Regulatorik hat sich geändert, dass von diesen klaren Anforderungen, wenn dann, also gab es in der Bankenregulatorik zu Beginn ganz viele, wenn so, dann das. Und das ist zumindest in den MA-Risk in Deutschland dahin gegangen, dass es eher prinzipienorientiert reguliert wurde. Es muss angemessen sein. Also du hast Methodenfreiheit drin. Du kannst machen, mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, wie du willst. Aber du musst es erklären können und es muss angemessen sein nach Art und Umfang deiner Geschäftstätigkeit und der Größe natürlich. Und das finde ich schon eine ganz, ganz andere Art des Arbeitens, weil du zwischen dem Fokus schwarz-weiß und diesen Prozessen bewegst du dich mehr in diese Komplexität hinein. Und ich glaube, dass die Prüfungen der Zukunft noch weiter in Richtung Komplexität gehen, dass es kaum mehr diese Schwarz-Weiß-Dinge gibt. Weil dafür, das werden ja alles die Roboter und Computer übernehmen, die klar eben wenn dann programmiert werden können. Und die Arbeit wird für uns dann interessanter werden, weil wir dann in allem anderen unterwegs sein werden.
Ja, wenn dann ist ja letztendlich eine Entscheidung, die ich heute treffe, nämlich wenn ich die Regel aufstelle, die aber erst ihre Konsequenzen zu dem Zeitpunkt zeigt, in dem die Regel angewendet wird. Und wenn sich zwischen dem Zeitpunkt des Aufstellens der Regel und dem Anwenden der Regeln die Welt weiterentwickelt hat, dann habe ich halt ein Problem. Weil beim Aufstellen der Regel, wenn dann, das folgt ja auch Prinzipien. Das wenn dann ist ja eine Umsetzung von Prinzipien. Und je schneller sich die Welt weiterentwickelt, und komplexe Systeme bewegen sich nun mal und entwickeln sich nun mal wegen der Nichtlinearität und der Vernetzung ganz plötzlich mit ganz hohen Geschwindigkeiten, kann es halt sein, dass mit einer veränderten Umwelt die Wenn-Dann-Regel gar nicht mehr dem Prinzip entspricht, nachdem sie gebildet worden ist.
Ja.
Und ich meine, die künstlichen Intelligenzen bewegen sich ja in die Richtung, dass sie prinzipienorientiert mehr und mehr handeln werden. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Insofern, im Aikido gibt es dieses schöne Bild der Floating Bridge of Heaven, also der schwebenden Himmelsbrücke, die ihren Ursprung in der japanischen Mythologie hat, die aber die Stelle ist, wo Himmel und Erde zusammenkommen und wo Feuer und Wasser zusammenkommen. Und an diesem Punkt sollte man stehen und nach der eigenen Balance suchen. Und das ist halt ein wackeliger Punkt. Das heißt, die Vorstellung Stabilität würde dadurch kommen, dass man endlich diesen stabilen, statischen Zustand von Stabilität erreicht hat. Das ist halt ein Irrglaube. Sondern Stabilität ist was Fließendes, was Dynamisches. Man steht mehr auf dem Surfboard als auf dem Steg, wenn man halt vorankommen möchte. Und dieses Stehen auf dieser Floating Bridge of Heaven funktioniert in Balance dann am besten, wenn man mit der Aufmerksamkeit halt nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit ist, sondern genau hier und jetzt. Und wenn man nicht bewertet, wer ist schuld, wer hat es verursacht, wen müsste man ausschimpfen, sondern wenn man nur wahrnimmt, wie es ist, ohne Bewertung, dann hat man die Chance, aus dem Moment heraus neue Dinge kreativ zu erzeugen, aus dem Moment heraus eine gute Interaktion mit jemandem hinzubekommen und eben dann auch gute Gespräche zu führen, weil man in seiner eigenen dynamischen Balance bleibt.
Das hast du sehr schön gesagt. Das würde ich jetzt fast als Schlusswort nehmen.
Ja, ich glaube, wir sind an ganz vielen spannenden Punkten vorbeigekommen.
Das glaube ich auch. Aber eine Frage ist noch ganz, ganz wichtig, bevor ich dir meine Revisionsabschlussfragen stelle. Du hast ja auch verschiedene Angebote draußen, wo man da noch stärker einsteigen kann, ohne dass man einen schwarzen Gürtel im Aikido bräuchte. Was hast du für Angebote? Wie kann man dich und deine Angebote finden?
Also man findet mich auf meiner Homepage till-neunhöfer.com, noch mit OE und noch mit 2F. till-neunhöfer.com. Dort sind die Angebote und auch meine Kontaktdaten, wenn man mich erreichen möchte. Ich arbeite als Coach und als Trainer in-house, sowohl in Business-Kontexten als auch in privaten Kontexten. Und die Seminare, die offen zugänglich sind, die findet man auch auf meiner Homepage. Und im Wesentlichen gibt es da zwei Einstiegspunkte. Die eine Seite ist halt mehr von der Körperarbeit, um aus dem Aikido abgeleitete, sehr sanfte und aufs Fühlen ausgerichtete Bewegungen und Partnerübungen zu erlernen, indem man sich das mehr von der Erlebensseite erschließen kann. Und die andere Zugangsweise ist eine, die mehr aus der, wie gehe ich mit komplexen, herausfordernden Situationen um, Anforderungen heraus entstanden sind. Habe ich ein bisschen kompliziert gesagt. Also von der kognitiven Seite, wie geht man damit um, wenn Druck auf den Kessel kommt? Was sind die einfachen Arbeitsprinzipien, nach denen man vorgehen kann, um mit schwierigen und konfliktären Situationen umzugehen? Das ist mehr von der kognitiven Seite. Beides läuft unter der Marke Enter the Gap, weil die Kerneinladung diejenige ist, eine Lücke zu machen zwischen Frage und Antwort, zwischen Problem und Lösung, um sich einen Raum zu schaffen, innerhalb dessen man verstehen kann, was das eigentlich zu lösende Problem ist und verstehen und wahrnehmen kann, woran man eine gute Lösung erkennt, um sich selbst in einen Zustand zu versetzen, dass man mit dem System in Interaktion gehen kann, um eine neue kreativ-generative Lösung der aktuellen Herausforderung zu schaffen.
Okay, wunderbar. Also ich muss unbedingt auch noch ein paar Seminare bei dir machen.
Freue ich mich schon drauf.
Ja, nee, unbedingt. Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt. Ich durfte ja schon mal kurz bei dir was machen bzw. hineinschnuppern. War aber jetzt noch nicht so umfangreich. War, glaube ich, eine Stunde oder zwei. War schon sehr, sehr sensationell. Hat mir sehr gut gefallen. Also du stehst auf alle Fälle auf meiner Liste an zu besuchenden Seminaren.
Ja, vielen Dank. Danke für die Rückmeldung.
Nein, das war wirklich sensationell und toll.
Falls jemand auch das erleben möchte, auch da findet man auf meiner Homepage dann Hinweise für so anderthalb, zwei Stunden Optionen. Ich bin nächstes Jahr bei der MEG unterwegs. Ich bin bei Reden reicht nicht unterwegs, jeweils mit so kurzen Workshops, in denen man die Körperarbeit da so ein bisschen ausprobieren kann, um mich kennenzulernen. Und es gibt auch so verschiedene Möglichkeiten, kürzere Videos zu finden, in denen manche meiner Sichtweisen verbreitet werden. Und ich stehe da auf den Schultern von Riesen. Also Gunter Schmidt ist ja schon eine Quelle, die genannt worden ist. Stephen Gilligan und Robert Dills gehören da zu meinen Lehrern. Aber naja, natürlich auch die Sichtweise des Physikers. Und was mir immer extrem wichtig ist, ist die Anwendbarkeit von den Dingen. Ich war selber 12 Jahre lang in Industriekontexten der Telekommunikation tätig. Und was du halt brauchst, ist, es muss halt funktionieren und es muss hinreichend simpel und einfach sein, damit man es auch unter Druck anwenden kann.
Sehr schön. Dann hätte ich noch eine Abschlussfrage für dich. Was würdest du denn allen internen Revisorinnen und Revisoren wünschen? Oder hast du irgendwelche Wünsche an die interne Revision? So im Sinne von, so wäre es toll. Was würdest du uns allen in unserer Arbeit wünschen?
Was ich der internen Revision wünsche, ist erstens, immer wieder schnell zum eigenen guten Zustand zurückzufinden. Damit verbunden ist der Wunsch, sich selbst Gelegenheit zu geben, Zustandsarbeit ins eigene Leben mit einzubauen. Das zweite ist der Wunsch, mit der Aufmerksamkeit auf der Intention bleiben zu können. Keep your eyes on the prize. Das heißt, auch wenn man so schwierige Telefonate hat, wie du sie vorhin benannt hast, auch wenn Druck auf den Kessel kommt, dass es gelingt, mit der Aufmerksamkeit auf dem zu bleiben, was man erreichen möchte. Was ist die Intention? Was ist das Wofür? Und das Dritte ist vielleicht das Prinzip aus dem Harvard-Konzept, hart in der Sache und weich zur Person. Vielleicht dieser Dreiklang. Erstens, meinen guten Zustand managen. Zweitens, die Aufmerksamkeit behalten auf dem Wofür, was dahinter steht. Und drittens, in der menschlichen Interaktion weich zum Menschen und konsequent in der Sache zu bleiben.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Till. Es hat mir wieder super Spaß gemacht. Du hast mir wieder sehr den Spiegel vorgehalten. Danke dafür. Und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Freude gemacht. Und wir sehen uns bald wieder.
Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. War ein tolles Gespräch, hat mir viel Freude bereitet. Und wir sehen uns wieder.
Okay, tschüss.